möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, wir sind in deinem Namen versammelt und wir wollen uns deshalb auch ganz neu bewusst machen, dass du hier gegenwärtig bist. Auch wenn wir dich nicht sehen, aber du bist da. Und ich möchte sagen, ja Herr, das haben wir immer wieder nötig, dass unser Herz sich reinigt vor dir, auch heute Morgen, damit wir jetzt auch im Reden und im Hören von deinem Wort das Segensreich vernehmen und aufnehmen können. Und ich bitte dich da um deinen Segen. Amen. Ja, ich habe so ein bisschen argen Halt drauf, Christian. Ich weiß nicht, hört ihr es gut? Ja, okay. Also, zwei Mönche unterhalten sich. Sie sind im Gespräch miteinander, diese zwei Mönche, um die Frage, darf man gleichzeitig rauchen und beten? Ja, ist eine wichtige Frage, nicht? Für, weiß nicht, bei uns in der Gemeinde, aber bei den Mönchen, bei diesen zwei Mönchen war das jetzt so. Aber sie kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Und was tun? Ach, sie beschließen, jeder fragt mal so seinen Abt. Sie gehen also jeweils zu ihrem Abt und fragen ihn. Und als sie sich wieder treffen, ist der eine ganz betrübt und sagt, also, mein Abt hat gesagt, es ist nicht erlaubt, beim Beten zu rauchen. Beim Beten zu rauchen, das geht überhaupt nicht. Das ziemt sich nicht, das passt nicht. Der andere war ganz fröhlich und hat gesagt, mein Abt sieht da überhaupt keine Probleme. Ich habe ihn einfach gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf und er hat ja gesagt. Weiß nicht, wie ihr das so seht, diese Thematik, aber ich glaube, diese kleine humorvolle Geschichte passt ganz gut, weil es heute um das Thema Rauchen, nein, Beten gehen soll. Wir haben ja dieses Jahr auch das sogenannte Tiefgängerprojekt und dazu das erste Bild. Und wenn ihr seht, unter Punkt 3, persönliches Gebet, in diesen Monaten Mai und Juni beschäftigen wir uns mit dem Thema Gebet. Und ich bin sehr, sehr dankbar und ich glaube, als Gemeinde sind wir auf der Christina Wente und auf Friedrich Georg und Cornelia Martin sehr dankbar, dass sie sich federführend für dieses Tiefgängerprojekt in unserer Gemeinde engagiert haben und es eingebracht haben. Und es soll immer einen Gottesdienst geben zu diesem Thema jeweils und dann auch Vertiefungen und auch eine kleine Projektgruppe dieser 8 Wochen jeweils, wo man daran teilnehmen kann. Es geht darum, dass wir uns darin zu üben, so zu leben, dass Gott durch unser Leben geehrt wird. Das ist halt dieses Tiefgängerprojekt. Also steigen wir heute Morgen ein in dieses Abenteuergebet und beim Überlegen zum Thema persönliches Gebet möchte ich gerne, ihr werdet jetzt sagen, wie passt das zusammen, aber geht einfach mal auf diese Reise mit. Ich möchte über das Thema Gebetsteam heute Morgen miteinander nachdenken und sprechen. Und kein Geringerer als Jesus Christus selbst, unser Herr und unser Heiland, hat damals schon seinen Jüngern und damit auch uns heute Mutmachendes, aber auch ganz Herausforderndes zu diesem Thema mitgegeben. Lesen wir einmal mit dem nächsten Bild aus Matthäus 18, die Verse 19 bis 20. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, es soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir wissen, dass Beten ganz unterschiedliche Gesichter oder Ausdrucksformen haben kann. Man kann für sich allein beten, man kann in Gemeinschaft beten, man hält mit Gott Zwiesprache, man kann seinen Dank aussprechen, Fürbitte tun, klagen, hören, seine Nöte aussprechen oder einfach auch nur innehalten und die Nähe Gottes genießen. Wir waren ja eine Woche lang in Zypern, haben letzte Woche den Gottesdienst mitgestaltet und es ist mir so persönlich da ganz neu wichtig geworden, in diesem Gebetshaus einfach hineinzugehen und die Nähe Gottes zu genießen, wahrzunehmen, aufzunehmen. Und da braucht das Beten manchmal dann gar keine Worte, sondern einfach nur das Dasein und mit Gott in Verbindung zu sein. Und man freut sich an der Präsenz von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber Beten kann auch ganz schön schwer fallen und vielleicht könntet ihr auch da einiges dazu sagen. Und wir sind ja auch dauernd in Bewegung in unserer Gesellschaft. Neues strömt ständig auf uns ein. Wir müssen ständig reagieren auf den sozialen Medien, auf Beruf und Arbeit und Familie und Gemeinde. Wie soll man immer noch beten in dem ganzen Tempo des Alltags? Bitteschön. Und eine innere Stimme sagt uns ja immer, beten wäre gut. Aber wenn es dann darum geht, es umzusetzen, denken wir manchmal, es passt nicht und es wäre vertane Zeit oder es passt einfach jetzt momentan nicht rein. Wir kennen Zeiten, in denen wir gebetsmüde sind, wo sich Fragen zum Beten anhäufen, aber auch, wo wir diese Sehnsucht doch nach einem erfüllten Gebetsleben nach wie vor in uns tragen und haben. Ich hoffe, dass ihr diese Sehnsucht habt im Beten, in der Beziehung zu dem persönlichen Gott Jesus Christus, unserem Vater im Himmel, weiterzukommen. Und in diese Situation hinein wollen wir jetzt einfach mal dieses Wort miteinander betrachten. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, es soll ihnen widerfahren, sagt Jesus, von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Ich möchte ganz kurz den Hintergrund dieses Bibelwortes uns mitgeben, damit es nicht so entrissen aus seinem Kontext einfach heute Morgen hier nur dasteht. Dieses Bibelwort steht ganz am Ende eines Prozesses, wo man seelsorglich ringt um Menschen. Und zwar nicht einfach nur um Menschen, sondern um Kinder Gottes. Es ist eine Begebenheit, die für Kinder Gottes in die Gemeinde hineingeschrieben ist. Genauer gesagt, es geht um Kinder Gottes, die, wir alle sind Sünder, begnadigte Sünder, aber es gibt eben Unterschied. Bei vielen ist einfach das, was nicht gut läuft, wo wir sündig werden, einfach nicht sichtbar. Aber in diesem Falle sagt Jesus, da ist es einfach sichtbar. Da ist jemand, da ist es sichtbar, dass er in Sünde lebt und in der Sünde verharrt. Und dann sagt er, wie man damit umgehen soll. Und da sollen viele Gespräche stattfinden. Persönliche Gespräche, Gespräche mit den Ältesten, Gespräche in der Gemeinde. Und dann sagt Jesus, wenn er dann aber nicht mehr weiterkommt, wenn er da nicht weiterkommt, dann schließt euch zusammen zu zweit oder zu dritt und bildet ein Gebetsteam. Ich möchte es jetzt einfach mal generell übertragen auf unser Leben. Etwas lösen von dieser speziellen Situation, in das dieses Bibelwort hineingestellt ist. Aber ich glaube, wir dürfen es auch übertragen auf einfach verstrickte Situationen, in denen du vielleicht momentan bist. Verstrickte Situation, wo du sagst, das fühlt sich an in meinem Leben wie ein Wollknäuel. Ich weiß gar nicht, wie dieser Wollknäuel entstanden ist, aus diesen ganzen Fäden der Umstände und dieser Dinge, die passiert sind. Aber ich kann diesen Wollknäuel meines Lebens nicht mehr entflechten. Ich kriege die einzelnen Fäden nicht mehr auseinander. Ich glaube, dass das Bibelwort auch übertragbar ist in festgefahrene Beziehungen, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen. Und vielleicht hast du jetzt eine persönliche Situation oder bestimmte Leute vor Augen. Friedhold Vogel, ich weiß nicht, wer unter euch den kennt. Ich hätte ihn gerne persönlich kennengelernt. Und wir wollten ihn damals in meiner früheren Gemeinde einladen, weil er so viele tolle Bücher zum Thema Gebet geschrieben hat. Aber Friedhold Vogel ist an ALS erkrankt, an einer sehr heimtückischen, aggressiven Krankheit. Und als wir ihn einladen wollten, konnte er schon nicht mehr sprechen. Und dann wurden wir darauf verwiesen, dass seine Bücher sprechen lassen sollen. Ich habe diese Bücher zu Hause, wenn ihr über das Gebet weiterhin nachdenken wollt, nehmt mal Bücher von Friedhold Vogel an die Hand. Er sagt auf jeden Fall, mit dem Zitat möchte ich euch hier weitergeben, wenn ihre persönlichen Gebete das erwünschte Ziel nicht erreichen, dann praktizieren sie doch das, was Jesus uns hier ans Herz legt, ein Gebetsteam zu bilden. Suchen Sie sich ein oder zwei Mitbeter, Mitbeterinnen, treffen Sie sich regelmäßig für eine kurze Zeit zum Gebet und beten Sie in diesem Team für Ihre Herzensanliegen. Macht euch eins vor Gott in diesem Anliegen. Ich glaube, dass Jesus, wenn er das jetzt lesen würde, sagen würde, wahrlich, so sei es. So habe ich es gemeint. Genau so habe ich es gedacht, als ich es damals meinen Jüngern gesagt habe. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt, dann bildet ein Gebetsteam. Und denkt daran, wenn zwei oder drei eins werden, hier auf Erden, warum sie bitten wollen, dann wird mein Vater im Himmel, der wird reagieren und wird ihnen das geben. Und wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, ich bin sogar auch als Sohn Gottes mitten unter euch dabei. Eine höhere Präsenz geht nicht, oder? Der Heilige Geist wohnt in uns als Gläubigen. Jesus sagt, ich bin dabei und der Vater im Himmel wird ebenso dabei sein und reagieren. Eine höhere Präsenz, die Dreieinigkeit Gottes ist da, wo ein Gebetsteam sich findet, ihr Lieben. Das hat mich ganz neu bewegt und auch an dieser Stelle berührt. Vielleicht können wir es auch in Kombination mit Zweier schaffen. Das war ja das Thema vor beim letzten 8 Wochen. Vielleicht können wir auch Gebetsteam mit Thema Zweier schaffen, auch nochmal gut verbinden an dieser Stelle. Aber jetzt möchte ich uns das erste Gebetstrio vorstellen, das in der Bibel erwähnt wird. Wer kennt das schon, das erste Gebetstrio in der Bibel? Ach schön, da kann ich euch damit ein klein wenig überraschen, aber ihr werdet die Geschichte, manche auf jeden Fall kennen, aus 2. Mose 17, 8 bis 13. Der Bericht ist von einer ungemeinen Dynamik. Ich möchte die Begebenheiten einfach so sukzessive erzählen und dazu immer wieder Gedankenimpulse einstreuen lassen zu diesem Thema Abenteuer, Gebet, bilde ein Gebetsteam. Erstens, der erste Gedanke, ein Gebetsteam verstärkt deine Gebetskraft. Aber Mose wurden die Hände schwer. Die Gebetshände wurden Mose schwer. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Jetzt wird manch einer schon sagen, ach ja, diese Geschichte, die kenne ich doch. Aber hier geht es um das allererste Gebetstrio, das in der Bibel erwähnt wird. Und wer kennt das nicht? Oft kommen wir einfach nicht weiter. Und meine Gebetskraft lässt nach, sie versiegt so langsam. Und vielleicht sagst du dir, genau, mir geht's wie Mose. Die Hände werden schwer. Die Gebetshände sind schwer geworden. Ich kriege sie kaum mehr gefaltet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich aus der Situation heraus noch beten soll und machen soll. Und da hinein sagt uns Gottes Wort, versuch's einmal mit einem Gebetsteam. Das stärkt dich im Glauben, das verstärkt deine Gebetskraft und es verstärkt auch die Präsenz Gottes. So hat es Jesus uns zugesagt. Das erste Gebetstrio, was war geschehen? Ich erzähle uns ganz kurz die Geschichte. Das alttestamentliche Volk befindet sich in schweren Zeiten, wie schon gesagt. Es gibt Situationen, wo man sagt, so geht's nicht weiter, es geht nicht weiter. Was ist passiert? Das Volk der Amalekiter tritt auf und fängt Krieg an mit Israel. Dabei war Israel erst vor wenigen Wochen aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgekommen und in die Freiheit hineingezogen. Aber das gefällt nicht jedem, dass das Israel in die Freiheit kommt und schon ein Volk wie die Amalekiter fangen Krieg an mit Israel. Stellt euch mal vor, die Israeliten, die sagen sich, wir kommen von einem Feind zum nächsten. Von einem A zum nächsten A. Die Ägypter und jetzt die Amalekiter. Das ist ein schönes Leben mit Gott. Von den Ägyptern zu den Amalekitern. Und jetzt der Gegner war bis an die Zähne bewaffnet und gut aufgestellt. Die Stimmung im Volk, das können wir uns ausmalen, da braucht man kein Prophet sein, die war alles andere als fröhlich und gelassen, entspannt und mutig. Ängstlich, verzagt, zögernd, verhalten, wir könnten andere Begriffe finden. Die Flucht aus Ägypten hat so viel Kraft gekostet und jetzt diese Amalekiter. Ich glaube, wenn man damals in dieser Phase einfach nur das Wort Amalek gesagt hat oder Amalekiter, dann war schon alles umschrieben, wie es dem Volk geht. Und eventuell ist deine Stimmung, deine Situation so ähnlich. Mit welchem Wort wirst du deine schwierigste Situation in deinem momentanen Leben umschreiben? Wie gesagt, die Israeliten hätten es damals mit Amalek in der Zeit umschrieben. Wie würdest es du umschreiben heute Morgen? Was ist dein Amalek? Kommen wir zurück zu Mose. Mose wusste um die Macht des Gebets. Er kannte die Kraft, die im Gebet zu Gott liegt. Und über 1000 Jahre später schreibt Paulus einmal dem jungen Timotheus und sagt ihm, schreibt ihm ins Stammbuch, vor allen Dingen aber betet. Mose konnte dieses Bibelwort im Neutestamentlich nicht kennen, aber er hat sich genauso verhalten. Und er tat zwei Dinge. Mose war auch ein Stratege. Mose tat zwei Dinge. Das erste, er bildete dieses Gebetsteam mit seinem Bruder und mit Hur an seiner Seite. Zu dritt stiegen sie auf einen Berg. Dort konnten sie das kriegerische Geschehen überblicken. Dort konnte er in Ruhe im Gebet mitkämpfen, ich sag's mal so, und nach seiner Gepflogenheit die Hände hochheben. Das sind wir so nicht so gewohnt, die Hände hochheben beim Gebet oder auch bei der Fürbitte oder wie auch immer. Aber ich glaube, das war eine Gepflogenheit, entweder bei Mose oder generell dort, die Hände hochzuheben beim Beten. Und zweitens hat er nicht nur ein Gebetsteam gegründet, sondern hat auch Josua, seinen jungen Mitfolger, der nachher sein Nachfolger wurde, hat zu ihm gesagt, stell du eine schlagfertige Mannschaft zusammen und trete dem Feind im Tal mutig entgegen. Im Tal kämpft ihr, wir kämpfen auf dem Berg, erheben die Hände und beten. Das war die Strategie von Mose. Ora et labora auf dem Kriegsfeld. Bete und arbeite und kämpfe. Und jetzt hören wir, was das Wort Gottes sagt. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, dann siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann siegte Amalek. Wir wissen nicht, wann Mose diese seltsame Entdeckung gemacht hat. Oder wann er das gemerkt hat, dass wenn seine Hände oben sind, dann ist Israel auf der Siegerseite. Und wenn er sie sinken lässt, dann wendet sich das Blatt. Darüber wird uns nichts berichtet. Aber irgendwann haben die drei es bemerkt. Es gibt einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Beten und Siegen, zwischen im Gebet nachlassen und einer drohenden Niederlage. Und verwundert nehmen wir wahr, wenn die Hände oben sind als Zeichen des Gebets, sind sie auf der Siegerstraße, und wenn unten, wendet sich das Blatt. Ich glaube, Mose merkte nun, wie wichtig das Gebet ist durch ihn für sein ganzes Volk. Und die Frage war jetzt nur noch, wird Mose ausdauernd genug sein können? Wird Mose die Kraft haben, seine Hände ständig oben halten zu können? Wird er durchhalten? Und dann war das relativ schnell klar, alleine schafft er es nicht. Alleine geht das nicht. Denn es heißt in unserem Text, Mose wurden die Hände schwer. Im Klartext, Rienne war blü, es geht nichts mehr bei Mose, die Gebetskraft erschöpft sich. Was nun, Herr Mose? Was nun, Herr Mose? Wisst ihr, und jetzt kommt dieser Punkt, wohl dem, der Gebetsfreunde aufsucht und hat. In dieser kritischen Lage hinein entsteht nun das erste Gebetsteam oder Gebetstrio unserer Bibel. Und nun kommt es zu etwas, was ich sehr bewegend finde. Und was man sich vielleicht auch nochmal neu, auch wenn man die Geschichte schon kennt, neu zusagen lassen muss. Aaron und Hur, was machen sie? Sie unterstützen Mose im Gebet. Und zwar unterstützen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie holen erstmal einen Stein, damit der Mose sich draufsetzen kann. Und dann stellen sie sich links und rechts neben diesem sitzenden Mose. Sie ergreifen seine Arme. Und dann lesen wir, Aaron und Hur stützten seine Hände. Und dieses deutsche Wort stützen ist mir ins Auge gesprungen in der Vorbereitung. Sie unterstützten Mose im Gebet, indem sie seine Hände stützen. Was war also ihr Motto? Ich habe es hier mal drüber gelegt. Unterstützen durch Stützen. Das ist das, was hier passiert. Nicht? Sie unterstützen Mose im Gebet, indem sie seine Gebetshände stützen und tragen. Halleluja, das erste Gebetsteam war geboren. Zugegeben, es war kein gemütlicher Gebetsspaziergang sonntagnachmittags am Rhein entlang oder durch schöne Felder und Wiesen. Es war ein gemeinsamer Gebetskampf und es ging um die Zukunft des alttestamentlichen Volkes, das gerade von Gott aus Ägypten herausgeführt wurde in die Freiheit. Aber unterstützen durch Stützen, das ist das Motto. Darum geht's. Und ihr Lieben, haben wir das auch nicht auch nötig? Vielleicht ganz persönlich in deiner Situation. Ich möchte dich einfach fragen, wer sind deine Gebetsstützer? Wen könntest du dir vorstellen, als Gebetsstützer zu haben, die dich unterstützen in der Situation, wo du sagst, hier brauche ich Gottes Hilfe, damit es weitergeht. Und haben wir es nicht auch als Gemeinde nötig, Gebetsstützer füreinander zu sein? Ich möchte euch gerne, ach, jetzt hat sich mein Ding hier verabschiedet. Doch, ich habe es wieder. Ihr wisst, dass ich vor anderthalb Jahren darum gerungen habe, Herr, wann kann ich hier Pastor sein in der Gemeinde? Und wenn ich von dir kein persönliches Wort, keine persönliche Verheißung habe, wird es für mich einfach schwer. Das hat nichts mit euch zu tun. Das hat einfach mit dem zu tun, dass ich wissen will, wann bin ich wo von Gott her am richtigen Platz. Und ich habe schon mal erzählt, dass Gott mir Psalm 147 die ersten drei Verse geschenkt hat. Und dass ich da eine Freiheit hatte, Ja zu sagen, und dass ihr das Ja gefunden habt, auch Ja zu sagen. Aber in Psalm 147 heißt es, Halleluja, lobt den Herrn, es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ja, es macht Freude, ihn mit unserer Musik zu preisen. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Der Herr baut Heidelberg wieder auf, bringt die Menschen zurück, die man aus dem Land verschleppt hat. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, und verbindet ihre Wunden. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du das tun willst, dann bin ich bereit. Aber wisst ihr, ich merke auch, wenn ich mich dafür einsetze, dass wir das glaubensfröhliche Kinder werden und so wie es im ersten Vers heißt, oder dass der Herr die Gemeinde nach innen und nach außen wieder aufbaut und das zerbrochene Herzen wieder heilen, meint nicht nur, dass jetzt, weil eine gewisse Ruhe ist, schon alle Herzen geheilt und befriedet sind. Ich könnte euch ein bisschen was davon erzählen, aber an der Stelle passt es nicht. Aber ich merke, darf ich es ganz persönlich sagen, wie ich als Pastor oder wie wir als Leitung hier auch Gebetsunterstützung brauchen. Dass er uns unterstützt im Gebet. Dass er uns stützt im Gebet. Dass Gott unsere Gemeinde die Zukunft schenken kann, die er für sie bereithält. Und die hat mit Fröhlichkeit im Glauben zu tun, die hat mit geistlicher Erneuerung zu tun, die hat mit Modernisierung zu tun, die hat damit zu tun, dass wir relevant werden für unseren Ort und sie hat damit zu tun, dass zerbrochene Herzen heilen. Unterstützen durch Stützen. Ich möchte uns einladen, darüber miteinander neu nachzudenken. Wir haben eine segensreiche Zukunft und du persönlich auch. Und Jesus sagt, wenn ihr zwei oder drei euch eins werdet auf Erden, worum ihr bitten werdet, mein Vater im Himmel wird es euch geben. Und jetzt ein zweiter Gedankenimpuls dazu. Jesus erfüllt den Gebetsraum mit seiner Gegenwart. Jesus erfüllt das Gebetsteam mit seiner Gegenwart. Wenn zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, ihr Lieben, da bin ich mitten unter euch. Das heißt, Jesus verstärkt die Gebetskraft noch einmal durch seine Präsenz. Ein Gebetsteam steht unter der besonderen Gegenwart Jesu. Wollen wir uns das mal wieder so ganz neu bewusst machen. Wenn du dich in deiner Zweierschaft zum Gebet triffst, wenn ihr euch im Hauskreis zu dritte Köpfe zusammensteckt, wenn ihr ein Gebetstrio bildet, so wie hier, und euch bewusst macht, wir versammeln uns hier im Namen Jesu, dann steht ihr unter einer besonderen Verheißung, unter der besonderen Verheißung der Gegenwart Jesu Christi. Ich frage mich immer, wie könnte man das ausmalen? Was heißt das? Das ist so schnell dahingesagt, aber was heißt das denn, in der besonderen Gegenwart Jesu Christi stehen? Ich glaube, dass wir uns da bewusst machen müssen, wer Jesus Christus ist. Dann ist die ganze Autorität des Himmels hier gegenwärtig. Die ganze Autorität des Himmels und des ganzen Universums. Denn alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehört Jesus Christus und er steht dann euch und uns zur Seite. Gott selbst erfüllt den Raum, wo Salomo gesagt hat, aller Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Wie soll es dann überhaupt ein Tempel sein? Gott ist Präsenz, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich bin mit euch, wenn ihr um eure Situation ringt und euch als Gebetsteam findet. Das ist etwas ganz Persönliches, aber etwas auch sehr Erhabenes, was hier. Ich finde, Worte reichen manchmal gar nicht aus, um sich das bewusst zu machen, diese besondere Gegenwart Gottes in Gebetsteams. Aber wir können es nicht anders fassen, als dass eine göttliche Kraft uns präsent ist, wenn wir uns zum Gebet treffen. Und das ist eine göttliche Kraft, die Menschenherzen ändern kann, bewegen kann. Das ist die göttliche Kraft, die Situationen ändern kann, die Freiräume schaffen kann, die Siege gegen Feinde schenken kann, die auch einen Sieg gegen dein Amalek schaffen kann. Sind wir davon noch überzeugt? Sind wir davon noch angetan? Ich möchte euch bitten, dass wir das neu aufnehmen und neu wahrnehmen. Es ist eine geistliche Realität unter uns, wenn wir uns zum Beten in dieser Weise vereinen. Und jetzt noch ein drittes. Gottes Wort sagt uns heute nicht nur, dass das Gebetsteam die Gebetskraft verstärkt, wo du müde bist, sondern das Gebetsteam erfüllt auch nicht nur Jesus mit seiner Gegenwart, sondern drittens, Gott macht uns zu wirkungsvollen Betern. Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Dieses Gebetsteam hier aus Mose, Aaron und Hur macht eine merkwürdige Beobachtung. Wir sind schon drauf eingegangen. Nicht sind die Hände oben, ist Israel oben, sind die Hände unten, geht's mit Israel nach unten. Diese Beobachtungen, die hier diese drei machen, macht sie dann zu wirkungsvollen Betern. Und jetzt möchte ich an der Stelle nochmal Friedhold Vogel zitieren aus seinem Buch Abenteuer der Fürbitte. Er sagt hierzu, lassen Sie sich von Jesus Christus diesen beobachtenden Blick zur Fürbitte schenken. Diesen beobachtenden Blick zur Fürbitte. Sie werden überrascht sein, was Sie dabei erleben können. Sie werden entdecken, wie viel mehr Sie dadurch von Gott als wirkungsvoller Fürbitter gebraucht werden. Durch Beobachten und Reagieren wird Fürbitte zu einem gesegneten Abenteuer, zu einer Expedition voller Überraschungen. Und genau das hat ja das Gebetsteam Mose erlebt, nicht? Ein gesegnetes Abenteuer, eine Expedition voller Überraschungen, wo am Ende der Sieg Israel über Amalek steht. Wisst ihr, wo ich Anschauungsunterricht bekommen habe zu dem, was Friedhold Vogel hier sagt und was Mose erlebt hat? Ich möchte sagen, wo ich ganz persönlich neulich Anschauungsunterricht für dieses Zitat bekommen habe. Und es war in Zypern. Es war auf dieser Missionsreise mit lieben Geschwistern in Zypern, dort bei unseren Missionaren Heike und Martin Dolan. Anschauungsunterricht zu diesem Gedanken der beobachtenden Fürbitte. Also hinschauen, beobachten und daraus Fürbitte entdecken und Fürbitte tun und darin im Gebetskampf oder in der Gebetskraft stehen. Und auf einer Gebetszeit in Zypern mit dem nächsten Bild, Andreas, das war, glaube ich, mittwochs, die dabei waren, erinnern sich, dort in dem Gebetshaus bei Heike und Martin Dolan wird jeden Mittwoch die große Landkarte von Zypern ausgelegt, auf dem Boden. Und wir stellen uns außen rum um diese Gebetskarte und wir hatten eine Andacht, wir hatten Bibelverse und so weiter, haben auch gesungen. Und dann haben wir uns einfach Zypern ganz neu bewusst gemacht, dieses Land. Beobachtende Fürbitte. Zypern ist ein geteiltes Land seit 1974. Wer letzte Woche da war, weiß einiges. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal ein bisschen nachgelesen. Im Norden ist türkisch-zypriotisches Gebiet, nur von der Türkei anerkannt, aber völkerrechtlich nicht anerkannt. Im Süden das griechisch-zypriotische Land, Mitglied seit 2004 in der EU und auch völkerrechtlich anerkannt. Und dazwischen die sogenannte Green Line. Das ist die Grenze, die Norden vom Süden trennt, bewaffnet, also so ein Grenzpuffer, bewacht und kontrolliert durch UN-Soldaten. Ihr Lieben, Zypern ist so ein schönes Land, aber auch so ein geschundenes und verletztes und zerbrochenes Land. Und es legt sich einem wirklich die Frage aufs Herz, wer eint dieses Land? Wer heilt dieses Land? Wer heilt diese Leute mit all den Massakern und all den Kriegen, die vor 40, 50 Jahren erst stattgefunden haben? Und wisst ihr, Heike und Martin Dolan sind davon, und ihr Team, die sind davon überzeugt, dass Jesus das kann. Aber auch, dass nur er es kann. Und dann standen wir so um diese Karte, Landkarte, und dann hat eine Frau, den Namen weiß ich jetzt aber nicht mehr von diesem Team, hat ein rotes Tuch genau auf diese grüne Grenzlinie gelegt. Und die Andrea aus unserem Team hat die Krone genommen und hat sie, ich glaube, Andrea, hast du sie direkt auf Nikosia gestellt, auf die Hauptstadt? Und die Andrea hat die Krone genommen, Jesus Christus, der Herr und der König, und hat sie auf Nikosia, die geteilte Hauptstadt, gestellt. Aus der Green Line wurde eine Red Line gemacht. Das hat mich so bewegt und so berührt. Nicht Jesus Christus, sein Blut hat die Kraft, diese zwei Landesteile zu vereinen und zu heilen, Vergebung und Versöhnung zu ermöglichen. Er ist der Heiland. Die Krone steht dafür, dass Jesus Christus der Herr und der König ist. Und dass er diesem Land seinen friedlichen Sieg geben will und sich auch ihnen offenbaren will. Und dann haben wir einfach Fürbitte getan. Und dann war ich überrascht, der ein oder andere ist einfach auf diese Landkarte draufgetreten. Man musste die Schuhe ausziehen, aber dann durfte man auf die Landkarte drauf. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, auf die Landkarte zu treten. Aber ich habe gesehen, wie andere auf die Landkarte sind, nicht? Ich habe gesehen, wie nachher jemand zu mir gesagt hat, ich war auf Larnaca gestanden. Das ist der Flughafen, wo die ganzen Menschen reinkommen nach Zypern. Und ich habe dafür Fürbitte getan, dass mehr Christen in dieses Land fliegen und dem Land gut tun. Und andere standen auf dem türkischen Gebiet. Da gibt es ganz wenige Christen nur. Ich glaube, Markus, dich habe ich gesehen, auf dem türkischen Gebiet da zu stehen, Fürbitte zu tun. Ja, wisst ihr, das ist beobachtende Fürbitte. Die Dinge dann umbeten. Und das hat mich tief bewegt und berührt. Und zwar ein Highlight für mich persönlich, für mein Gebetsleben, aber auch von der Zypernreise. Ich habe mit anderen zusammen hier das, wenn du nochmal ein Bild zurückgehst, diese Worte von Friedhold Vogel erlebt. Lassen Sie sich von Jesus Christus diesen beobachtenden Blick der Fürbitte schenken. Sie werden überrascht sein, was Sie dabei erleben können. Sie werden entdecken, wie viel mehr Sie dadurch von Gott als wirkungsvoller Fürbitter gebraucht werden. Durch Beobachten und Reagieren wird Fürbitte zu einem gesegneten Abenteuer, zu einer Expedition voller Überraschungen. Ich möchte jetzt hier in Deutschland, in Heidelberg, in Karlsruhe, wo ich wohne, dafür Fürbitte tun, dass dieses Land vereint wird. Beobachtende Fürbitte. Abenteuergebet, das Gebetsteam. Lasst mich auf die Zielgeraden der heutigen Predigt einbiegen. Ich habe mich gefragt, ist es durchaus möglich, dass deine Fürbittegebete, noch meine Fürbittegebete, oft kurzatmig, kurzlebig und auch kraftlos sind? Mose, die Hände werden schwer. Vielleicht fehlt dir dann ein Gebetsteam. Vielleicht bist du dir der Präsenz Jesu nicht bewusst, wenn wir die Köpfe zusammenstecken und die Hände fallen zum Gebet. Vielleicht brauchen wir aber auch ganz neu einen beobachtenden Blick der Fürbitte, den wir uns einüben, antrainieren. Wie viel Wirkkraft Jesu bleibt ungenutzt? Ich habe mich das wirklich gefragt diese Tage. Und da habe ich an ein altes Lied gedacht, in diesem altehrwürdigen Gebetslied, welch ein Freund ist unser Jesus. Kennt es überhaupt noch jemand hier? Also mein Alter und älter, oder? Und vielleicht auch jünger noch, ja. Gell? Welch ein Freund ist unser Jesus? Da gibt es diese schöne Zeile. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden? Richtig. Und ihn suchen im Gebet. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir Jesus nicht suchen im Gebet? Wie viel Wirkkraft geht verloren an dieser Stelle? Und deshalb nochmal zum Abschluss die drei Punkte für heute Morgen. Ein Gebetsteam, lass dir es zusagen, verstärkt deine Gebetskraft. Jesus erfüllt den Raum mit seiner Gegenwart und Gott will dich zu einem wirkungsvollen Beter machen. Darf ich so ganz direkt, ganz persönlich, ganz herausfordernd heute Morgen am Schluss fragen? Wer findet Mut und sagt, ich brauche Gebetsunterstützung? Ich brauche Gebetsstützen. Wer findet Mut zu sagen, ich bin wie Mose? Mir sind meine Hände schwer geworden. Könnte mich jemand im Gebet unterstützen? In der und der Sache. Wer fasst Mut und sagt, ich bin bereit, ein Gebetsteam anzubieten? Ich bin wie Aaron. Ich bin wie Hur. Ich möchte gerne dich unterstützen im Gebet. Ich hole dir keinen Stein, wo du dich draufsetzen kannst. Wir suchen uns eine schöne Ecke, wo du gemütlich bist oder wo es uns gut geht. Und dann möchte ich dein Gebetsunterstützer sein. Wer fasst sich ein Herz in unseren Gemeindekreisen zu sagen, lasst uns Gebetsteamskreise ziehen? Wer fasst Mut vielleicht zu sagen, heute Morgen gehe ich mal nach vorne und lasse für mich hier beten, für eine Sache, wo ich nicht weiterkomme, und macht hier so ein Short-Gebetsteam? Das kann segensreich sein. Wer fasst Mut, seinem Ehepartner zu sagen, Schatz, wann beten wir mal wieder zusammen? Wir sollten ein Gebetsteam werden. Wir brauchen Jesus Sieg. Es gibt so manchen Amalek, der uns das Leben schwer macht. Wie gesagt, es fordert Mut. Aber Jesus verknüpft es mit einer großen Verheißung. Und damit möchte ich schließen. Ich sage euch wahrlich, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, es soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Amen. So sei es. So soll es sein. Nehmen wir einige Zeit der Stille, um ein wenig über das Gehörte nachzudenken. Und dann singen wir ein Lied miteinander, ein Lied, wo wir Gott anbeten wollen.